Da würde ich an zwei Textstellen, und das ist eben immer das Inspirierende, wenn man auch mitgeht, es anders singen, also nicht melodisch, das war klasse, so. Aber die Texte, dass Gott, der Neuschaffende, aus Knochen Leben macht, das ist ja Ezekiel, der Prophet im Alten Testament, aber dass er Armeen daraus macht, das würde ich ihm verbieten. Aber wir haben ihm natürlich nichts zu verbieten. Er sagt uns, was er machen will. Aber ich glaube, er wird ein wanderndes Gottesvolk von Friedensstiftern machen. Und die laufen ganz anders durch die Welt und die dienen ganz anders als Armeen. Und dass er hoch über dem Staub dieser Welt steht, das wünsche ich mir nicht. Sondern ich wünsche mir, dass ich ihm begegne, da wo ich im Staub dieser Welt stehe. Dass er in dem Staub dieser Welt steht und sich mit schmutzig macht. Das haben wir in dem Christus am Kreuz Karfreitag gesehen. Und der ist nicht weg, sondern der kommt zu uns, so wie er ist. Das soll aber keine Kritik an der Liturgie hier sein, sondern einfach dieses Mitdenken. Woher kommen wir, wenn wir durch die Welt gehen? Wir kommen von Karfreitag und Ostern. Wir kommen mit Jesus in die Welt und wir nehmen ihn mit. Und es muss uns immer wieder bewegen, wie wir das gestalten und wie wir das ausdrücken können, damit Menschen das, was wir mit so großen Worten darüber sagen, dass es Erlösung ist und dass es die Zukunft der Welt ist, dass das auch wirklich passiert und geglaubt und angenommen wird. Denn dann kommt es schneller. Ich zeige einem Freund unsere Wohnung, die wir vor einigen Monaten neu bezogen haben. Nach ein paar Tagen standen schon die Regale mit den Büchern, die Bilder an der Wand und ich war ein bisschen stolz, ihn durch die Wohnung zu führen. Und er sagt, du siehst aber ganz schön mitgenommen aus. Da habe ich mal kurz nachgedacht, wie man aussieht, wenn man mitgenommen ist. Gestern kam eine Frau und zeigte mir unser Ostergebäck, das wir gemeinsam gemacht hatten. Sie hatte dann das Osterlamm aus der Form genommen und irgendwie hatten wir nicht gut eingecremt. Und es sah ein bisschen zerrüttet aus, mitgenommen. Dieses Jahr ist unser Osterlamm etwas mitgenommen, sagten wir dann. Und das passt eigentlich zu manchem in diesem Jahr. Ostern ist ein Fest für Mitgenommene, für diejenigen, die Jesus mitgenommen hat auf seinen Weg. Wer nicht mit Jesus zu tun hat, kann mit Ostern als Auferstehungsfest nichts anfangen. Das hat etwas zutiefst mit dem Jesus, der in unserem Herzen wohnt und in unserem Leben aufgegangen ist und zu uns in Verhältnis getreten ist, in Verbindung getreten ist. Das ist die Überwindung der Sünde, dass wir in Verbindung treten. Und der mit uns geht durch das Leben, auf dem Weg des Lebens und da ist Saat in dem Jahr 2023. Wer mit Jesus unterwegs ist, der ist von ihm mitgenommen und er ist vielleicht aber auch vom Leben mitgenommen. Und es wäre einfach unangemessen, wenn wir als Christen nicht auch Menschen wären, die betroffen wären. Gut, dass wir auch den Baum auf der Kerze haben wegen der Klimageschichte und das ist doch nur ein Thema. Und der Frieden mit dem Regenbogen, das muss doch kommen. Und es bleibt doch so viel noch offen in unserer Gesellschaft, die im Moment sich zerrüttet in Hass und Gewalt, weil wir alle überfordert sind. Ich habe den Eindruck, nach Corona entstehen so viele Krisen, persönliche Krisen und auch Gruppen und Kirchen, Gemeinde und gesellschaftliche Krisen, weil wir gemerkt haben, wenn wir einmal aus dem Trott kommen, wo sind wir eigentlich hin unterwegs und es klappt doch alles nicht mehr und wir fangen an, uns neu zu definieren und dabei entsteht ganz viel Veränderung, Veränderung, die wir als Verlust erleben, Veränderung, die uns Angst macht, Wandel, der uns besorgt macht, der uns überfordert und dann fangen wir an, mit Aggression, Abwehr zu reagieren und wir sehen überall große Hasstiraden. Eine mitgenommene Welt braucht dieses Osterfest, an dem der Auferstandene uns neu begegnet. Und dafür ist eigentlich Ostern jetzt auch gegeben. Aber wenn wir davon sprechen und gerade eben auch den Paulus gehört haben, der als einer der Ersten ein großes Osterkapitel geschrieben hat, 1. Korinther 15, ist eigentlich das älteste Stück Neues Testament über Ostern. Danach kommen erst die Evangelien, 20, 30 Jahre später, dann irgendwann dazugekommen, entstanden. Vier Evangelien, die übrigens alle mit ganz anderen Erzählungen von Ostern erzählen, von der Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber hier Paulus und da die Evangelien und dann die anderen Texte, die es gibt, haben alle eins gemeinsam, dass sie sagen, er ist da. Er, der unsere Hoffnung war, der uns mitgenommen hat und dann wegging und wir sind daran fast zugrunde gegangen, dass er nicht mehr da war. Er ist wieder da. Das haben die, die ihn geliebt haben, vor allen Dingen gesehen. Und man muss ihn schon lieben, wenn man ihn als Auferstandenen entdecken will und wenn er einem erscheinen soll. Aber alle diese Geschichten haben eins gemeinsam. Sie können nicht mit Pathos und mit Großartigkeit davon erzählen. Und sie können nicht sagen, und nun lasst uns mal dahin fahren, da sehen wir ihn. Es gibt keinen Plan, dem Auferstandenen zu begegnen. Keine Verheißung, keinen Ort, keine Zeit, an der wir sagen können, da wirst du ihn treffen. Weil er nämlich auferweckt wurde von Gott, nicht nur auferstanden ist. Weil Gott es getan hat zu seiner Zeit, dass er aus dem Tod herausrief, was er ja schon in seiner ganzen Schöpfung immer tun könnte, dass er beispielhaft aus dem Tod herausrief, um uns zu zeigen, so sollt ihr leben, so könnt ihr leben und so werdet ihr leben. Aber die, die das bezeugen, auch Paulus hier, die können eigentlich kaum Argumente dafür liefern. 1. Korinther 15, das schönste Kapitel über Auferstehung, liefert uns fast alles, woran wir glauben, als Menschen, die eine Auferstehungsgemeinde sind, an ein Leben nach dem Tod, an ein neu gestaltet werden, in ein neues Leben hinein. Aber dann liefert uns 1. Korinther 15 eben auch die Beerdigungsformel. Es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Armut und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Bei jeder Beerdigung hören wir diese Worte. Es ist Beerdigungsliturgie geworden. Der Karfreitag läuft mit in unserem Leben. Aber dann kommt der Nachsatz auf Ostern hin, der unsere Verheißung ist und unsere Hoffnung ist. Hier im 1. Korinther 15 ist es ein christliches Bekenntnis, dreigliedrig formuliert, mit dem Paulus davon spricht. Er muss auf Bekenntnisformeln zurückgreifen in der Gemeinde, um den Korinthern zu sagen, er ist wirklich auferstanden. Die Korinther hatten ein Problem. Die hatten Leute, können wir dann auch in Vers 20, Kapitel 15 lesen, die sagten, es gibt keine Auferstehung. So wie viele Christen das vielleicht sagen. Ich habe das auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob es eine Auferstehung gibt. Und ich kann auch heute Morgen nicht viele Argumente dazu sagen, als die wiederholen, die Paulus und die Auferstehungszeugen in den Evangelien machen. Wir haben nicht viel in der Hand, um dieses unglaubliche Versprechen einzulösen. Wir werden auferstehen. Und Christus ist auferstanden, der Erste von den Toten, damit er mit uns und unter uns lebe. Paulus greift auf ein dreigliedriges Bekenntnis zurück. Gestorben für unsere Sünden. Gestorben für uns. Das muss mich schon erreichen, wenn ich den nächsten Schritt weitergehen will. Und dann ist er begraben worden. Das heißt, er war wirklich tot und weg. Es muss einem schon was bedeuten, dass Jesus weg ist, damit man Ostern erleben kann. Und dann aber am dritten Tage auferstanden. Am dritten Tage auferstanden, gemäß der Schrift. Und wo hat der Paulus das her? Aus Hosea 6, wo es heißt, er hat uns Leiden und Wunden zugefügt, aber nach 2 Tagen hat er uns geheilt. Daher kommt der dritte Tag, der ja in den Evangelien auch schildert, wann war denn das eigentlich, an welchem Moment, aber so in der Gegend dritter Tag, weil Gott erfüllt seine Verheißung und sie mussten ins Alte Testament greifen, um zu sagen, er ist wieder da. Paulus hätte hier seine Bekehrung erzählen können. Er war auch in intimster Weise mit Jesus verbunden, als jüdischer Pharisäer, nämlich durch Hass. Die größte, intimste Form einer Beziehung ist Hass. Und manchmal leben wir vielleicht verbunden mit den Verletzenden in unserem Leben durch Hass. Und es wird Zeit, dass wir es überwinden. Bei Paulus wurde das nur überwunden, weil der Auferstandene selbst zu ihm kam und sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nie hätte irgendjemand Paulus in seinem Großdenken überzeugen können, dass Jesus auferstanden ist. Da musste der Auferstandene schon selber kommen und er kam. Aber Paulus spricht hier nicht von der Erfahrung seiner Bekehrung. Da hätten sie gesagt, ja du hast die Ideen, du hast Visionen, du hast im Zimmer schon gesagt, dass du es besser weißt. Paulus sagt hier den Korinthern, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. dass ich hier mit euch bin in unseren gemeinsamen Konflikten und um das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus mit euch ringe und ihr nicht sagen könnt, er ist ja schon auferstanden, wir sind ja schon auferstanden, das haben die Korinther nämlich auch gesagt. Wir feiern ja schon das neue Leben und die wollten alles sprengen, was sie an Systemen hatten. Sondern ich gehe mit euch, mit dem Christus, dem Gekreuzigten, dessen der Gnade ist in meinem Leben, mit dem gehe ich mit euch Schritt für Schritt weiter. Das ist das Argument für den Auferstandenen. Dass einer in die Leiden der anderen, in die Irrtümer der anderen, in die Schrottwege der anderen, wie hier der Korinther, hineingeht und sich Seelsorge und Tränen und Briefe dafür abringt, wie Paulus das tut in den Korinthern gegenüber. Das ist eine Zeichnung, das ist ein Beweis für den Auferstandenen. Der leidet nämlich mit seiner Welt mit, für die er gestorben ist und in die hinein er auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden, er ist da. Würden wir jetzt über Korinth hinausgehen und würden uns die Evangelien angucken, ach, das kann uns auch nur bedingt überzeugen. Maria Magdalena, was hat sie denn erlebt von dem Auferstandenen? Den Namen hat sie gehört, ihren eigenen Namen, Maria. Und sie wusste, es ist der Herr. Sie dachte, es ist der Gärtner. Nichts ist erkennbar von dem Auferstandenen in dieser Welt, außer dass er mitten unter uns gärtnert. Aber als sie den Namen hörte, da wusste sie, es ist der Herr, er hat mich gemeint. Und das reichte für sie, um ein Auferstehungszeuge zu werden. Und eine Frau zu werden, die mit dem Auferstandenen weitergeht durchs Leben. Gucken wir uns die anderen an. Die beiden Jünger, die schluffen da von Jerusalem nach Emmaus mit hängenden Schultern und Füßen am Stock, hat ein Künstler der Brücke ihn dargestellt, Schmidt-Rottluff, in einem Holzschnitt da mit hängenden Augen, vom Ersten Weltkrieg zerschlagene Fresse. Ja, so laufen sie da rum. Und mitten unter ihnen auch einer, der genauso aussieht, aber ein bisschen aufrechter geht. Und von dem ein Licht fällt, das andere Schatten wirft, als die Logik der Abendsonne. Schönes Bild von Schmidt-Rottluff, hätte man heute auch zeigen können. Aber diese Schluffenden, die erkennen doch nicht Jesus, den Auferstandenen, darin. Erst als er ein Brot bricht und mit ihnen zu Abend isst, merken sie, es ist der Herr, da ist er aber schon wieder weg. Er ist immer schon gleich wieder weg. Man kann nur Momente mit ihm erleben und man kann ihn nicht als Auferstandenen mitnehmen, als wäre er so mein Nebensitzer. So ist es bei Thomas. Nur die kurzen Momente, wo er in seiner Verzweiflung sagt, ich muss das fühlen und die Wunden fühlt von Jesus, in dem Moment weiß er, es ist der Herr. Und so ist es auch mit den Jüngern, die weggelaufen sind und sich schuldig fühlen, Scham und Schuld, sich trotzdem mit ihm treffen am See, am Ufer, eigentlich mehr nach Galiläa geflohen als von ihm gesandt. Die merken, es ist der Herr und er gibt uns einen neuen Anfang und er sagt uns etwas zu, was noch kommen soll, nämlich der Geist Gottes, der all das, was an Neustiftung einmal im Traum um Jesus von Nazareth, den Meister, gehört und gesehen wurde, dass der das zu Ende führen wird. Und es wird einmal werden und es wird einmal sein. Aber liebe Mitchristinnen und Christen, mehr erfahren wir von der Auferstehung und vom Auferstandenen nicht, als das, was Paulus hier sagt, dass er dem einen oder anderen, da sind dann die Kirchenführer genannt, Kephas und Jakobus und 500 Brüder, von denen die manche schon nicht mehr leben, kann man auch nicht befragen, erschien. Dass er für einen Moment in meiner Glaubensgeschichte erscheint. Das ist meine Sehnsucht und das ist meine Erfahrung. Das sind die Momente, in denen man im Staub war, in dem man vielleicht nur noch Haut und Knochen war, in dem wir nur noch Mitgenommene sind vom Leben. Und vielleicht dieses eine Gebet sprechen, das uns sagt, Herr, hilf. Und dann kommt er und sagt, ich bin da. Und das kann man keinem erzählen. Und jedem, dem man es erzählt, sagt er, naja, dem ging es schlecht, der hat dann religiöse Empfindungen. Aber ich weiß für mich, da war er da. Da war er mit mir auf dem Wege und redete mit mir wie mit Freunden und sagte mir etwas von dem Heil, das stimmt, das ich nicht loslassen will in dem Unheil, das ich erlebe. Und er hat mir gesagt, dass er Licht ist in der Dunkelheit und dass die Dunkelheit bleiben wird. Auch Ostern bleibt die Dunkelheit, aber das Licht kommt in die Dunkelheit. Und ihr wisst, da wo Licht ist, kann man sich orientieren. Er ist das Heil in einer unheilvollen Welt. Es kommt nicht dauernd nur Heil und Heilung. Aber er geht mit uns durch das Kaputte mit hindurch. Er ist der, der in der Schwachheit uns Kraft gibt, aber keine Kraft, die so Kraftprotze macht, sondern eine Kraft, die sagt, ich bin bei dir, du Schwache, wo du auch bist, ich gehe mit dir mit. Und für diese Momente des Zuspruchs brauchen wir Orte und Gebete und einen ehrlichen Zugang zu den Seiten unseres Lebens, an denen wir mitgenommen sind. An denen wir mitgenommen sind. Und ich denke, wenn wir das heute Morgen hier sind, dann bringen wir das auch hier mit. Dann sind wir es auch hier. Wir können nicht einen Raum betreten und sagen, da ist alles gut. Sondern wir treten einen Raum, der die Verheißung hat, dass Christus sagt, ich bin bei euch und ich komme zu euch und sage euch, dass ich mitgehe, wenn ihr wieder hinausgeht. Aber dann wird das Leben so sein, wie es ist, aber ihr seid nicht allein. Ich weiß, dass ich mal Walter Jens interviewt habe. Er hat ein Weihnachtsbuch rausgegeben. Es begibt sich aber, heißt das. Und sammelt aus der Literatur lauter Weihnachtsgeschichten. Und ich habe ihm gesagt, was ist eigentlich das Motto? Warum machen Sie das? Und dann sagt er, wir sind nicht allein. Das ist das, was der Auferstehungsglaube Ostern uns sagt. Wir sind nicht allein. Wir sind da, wo wir sind in unserer Geschichte. Zwischen Hymnen und Lieder, anderen Liedern und Klageliedern. Aber wir sind nicht allein. Wir sind in der Dunkelheit, aber wir sind nicht allein. Wir sind in einer Welt, die umgestaltet werden muss im Wandeln. Und wir werden es bezahlen müssen, dass wir sie umwandeln. Aber wir sind darin nicht allein. Die Quelle des Lebens, die wirkliches Leben gibt, also nicht Wohlstand, nicht Reichtum, nicht Gesundheit, sondern wirkliches Leben, ewiges Leben, die sagt, ich bin da und kann uns erscheinen. Wir wollen in diesem Gottesdienst das ernst werden lassen und wahr werden lassen. Wir wollen das Versprechen Gottes anrufen und sagen, dann zeig es uns auch und laden gleich ein nach dem nächsten Lied zu einer Segnung und Salbung. Dort hinten steht ein Tisch, ich will mal kurz erklären, was passiert. Wenn du das Gefühl hast, ich bin so bedürftig, dass mich auch mal so ein Auferstehungsmoment erreichen soll, dann wollen wir in deine ausgestreckten Hände und auf deine Stirn das Kreuz des dreieinigen Gottes salben. Gar nicht anhören, was dich gerade bewegt, aber einer hört dich. Einer hört dich. Und wir sind mit dabei und sagen dir, er hört dich und wir geben dir eine Verheißung mit aus der Bibel. Und wir glauben, dass es unseren Glauben stark machen kann, dass wir weiter nachdenken, weiter bewegt sind, weiter gestalten, auf Ideen kommen oder einfach auch nur aushalten, denn wir sind ja nicht allein. Das ist die Einladung gleich zur Segnung und Salbung nach dem Lied. Kommt einfach da hinten an den Tisch. Diana Förster und ich werden das im Abwechsel tun. Keiner von uns kann segnen und salben, das macht Gott, aber wir können ihm vertrauen und den Glauben mit euch teilen. Er kann dir erscheinen. Da erschien ihnen für einen Moment der Herr. Ich habe mal nach der Salbung erlebt, dass jemand in der Woche zu mir kam und sagt, du, es war unglaublich, was ich in der Woche erlebt hat. Ich hatte die ganze Woche ein Kreuz auf der Stirn. Da sage ich, das war wohl ein Stigma oder so. Nö, sagt, das war eine Allergie. Da war Zimt in der Salbe. Wir haben keine magischen Zeichen. Aber wisst ihr, was wir gemeinsam haben? Seit Jahrhunderten, seit Tausenden, seit dem biblischen Zeugnis und für alle Zukunft unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus Christus, der immer durch Wände geht und sagt, fürchte dich nicht. Die liefen weg und hatten Angst, als sie den Auferstandenen gesehen hatten. Und er sagt, fürchtet euch nicht und gibt ihnen eine neue Sendung. Ich wünsche uns, dass dieses Ostern nicht nur am Ostersonntag passiert. Gott segne uns.